Ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu dieser Versammlung. Ich möchte auch die Kranken begrüßen, die vielleicht nicht zur Versammlung kommen konnten, die jetzt zuhören auch, die zu Hause sind, die sie vielleicht allein sind. Aber sie brauchen sich nicht allein zu fühlen. Sie sind ja jetzt mit uns beisammen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Denn wir haben ja hier wieder die Zeit, wo fast die ganze Welt Weihnachten feiert. Und den Jahreswechsel dazu. Gerade zu dieser Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine Zeit des Alleinseins und der Einsamkeit für manche. Viele Menschen verspüren gerade in dieser Zeit ihr Alleinsein als bedrückend, wenn sich andere Menschen mit ihren Familien treffen, mit ihren Verwandten treffen. Und natürlich dann fühlt man sich vielleicht allein. Nur ich möchte vorausschicken schon, dass Einsamkeit nicht unbedingt bedeutet, dass man allein ist. Oder jemand, der allein ist, ist nicht unbedingt einsam. Ja, man kann auch einsam sein unter vielen Menschen. In unserer heutigen Gesellschaft ist die Tendenz steigend, was unsere Mitmenschen betrifft, die alleine leben. Beziehungsweise leben müssen. Das kommt ja darauf an, je nachdem, in welcher Situation man ist. Man nimmt an, dass in unserer Gesellschaft fast 45% der Erwachsenen entweder geschieden oder getrennt leben von ihrem Lebenspartner, verwitwet sind oder überhaupt nicht geheiratet haben. Also fast die Hälfte der Gesellschaft lebt allein in irgendeiner Form. Und Alleinsein kann natürlich für viele Menschen ein schlimmes Schicksal sein, muss es nicht, aber es kann sein. Ja, sie fühlen sich vielleicht vergessen. Es betrifft oft die alten und gebrechlichen Menschen, nicht immer, auch junge Leute natürlich. Und der Titel meiner Predigt heute lautet Einsamkeit, das Übel unserer Zeit. Einsamkeit, das Übel unserer Zeit. Und in der heutigen Predigt wollen wir uns das Problem Einsamkeit aus der Sicht Gottes anschauen. Was lehrt uns die Bibel dazu über Einsamkeit? Warum? Warum sind wir einsam? Wie gesagt, wenn wir einsam sind. Wie hilft Gott den Einsamen und Alleinstehenden? Was können Alleinstehende und einsame Menschen selber tun, um mit ihrer Einsamkeit fertig zu werden? Und was können wir als Christen tun, um den Alleinstehenden und Einsamen in ihre Situation leichter zu machen? Wie können wir Einsamkeit nach Gottes Prinzipien bewältigen? Nun, die Punkte wollen wir uns anschauen. Der erste Punkt, warum sind wir einsam? Natürlich, wenn ich einsam bin und ich möchte das lösen und ich möchte darüber nachdenken, dann muss ich zuerst einmal sehen oder mich selber fragen, warum bin ich einsam? Denn wenn ich nicht weiß, warum, dann kann ich es auch nicht lösen. Wir müssen uns diese Frage stellen, das kommt darauf an. Warum bin ich einsam? Wenn ich mich entschlossen habe, auf einer Alphütte allein zu leben, dann weiß ich, warum ich einsam bin oder allein bin. Einsamkeit ist eine Epidemie in unserer Gesellschaft und es scheint, wie gesagt, die Tendenz steigend zu sein. Und je mehr sich die Menschen von Gottes Lebensweise entfernen, umso mehr fühlen sich die Menschen einsam und allein, weil die Liebe zum Nächsten, was ja der christliche Glaube beinhaltet, die Liebe zum Nächsten immer mehr schwindet. Ja, das Interesse von dem Nächsten interessiert einem immer weniger und weniger, wie es dem anderen geht. Und ein Sprichwort sagt, wer Freunde haben will, muss auch selbst wie ein Freund handeln. Und das ist ähnlich wie jemand, der sich einsam fühlt. Ja, was muss ich machen dagegen? Vielleicht liegt es auch an uns selbst, wenn wir mit der Art und Weise, wie wir uns benehmen, sich andere Leute von uns fernhalten. Das kann auch sein. Und wir sollten Gott bitten, uns zu zeigen, ob das der Grund ist. Denn dann können wir das ändern. Wir können es ändern, wenn sich Menschen in unserer Gegenwart wohlfühlen. so benehmen, dass sich gegen Menschen wohlfühlen. Wenn wir natürlich dauernd negativ sind oder dauernd nur negative Dinge erzählen oder negativ sind, ja, wer möchte schon mit einem negativen Menschen beisammen sein die ganze Zeit? Ich meine nur, dass man sieht, dass man auch selber was ändern kann. Früher war es ja so, in unserer Gesellschaft, man fühlte sich eingebunden praktisch in dem Ort, wo man oder in der Stadt, wo man gewohnt hat. Ich kann mich erinnern, als ich aufgewachsen bin in dem Ort, wir waren 1000 Einwohner und da kannte jeder jeden. Ja, man fühlte sich eingebunden, es gab kein Fernsehen damals und jeder suchte die Gemeinschaft mit dem Nachbarn und mit den anderen Leuten. Das ist heute ein bisschen anders. Es gibt auch Menschen, die alleine leben, weil es die Umstände, die Lebensumstände sie gezwungen haben dazu, alleine zu leben. Zum Beispiel, wenn bei dem Tod des Ehepartners, das kann man nicht ändern, das ist so. Ja, wenn der Partner stirbt, dann ist man eben allein. Aber man muss nicht einsam sein unbedingt. Oder wenn man gesundheitliche Probleme im Alter hat und niemand kümmert sich um einen. Oder durch den Beruf vielleicht, man muss in eine andere Stadt ziehen. Oder aufgrund von einer Glaubensüberzeugung. Ja, wenn wir nicht Weihnachten feiern und nicht den Jahreswechsel feiern, ja, dann kann es sein, dass man zu dieser Zeit ja, sich alleine fühlt. Das kann sein. Aber es gibt auch Menschen, die gewählt haben, alleine zu sein. Schauen wir in 1. Korinther 7. Paulus, ja, war zu dieser Zeit allein. 1. Korinther 7, die Verse 8 bis 9. 1. Korinther 7, die Verse 8 bis 9. Den Ledigen, also wir würden heute im modernen Sprachgebrauch sagen Singles, und Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, junge Leute, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Ja, wie ich schon sagte, es bedeutet nicht, dass jeder, der allein lebt, auch einsam ist. Vielleicht gibt uns Gott dadurch die Gelegenheit, so wie Paulus es hier meint, mehr Zeit für ihn zu haben. Die Gemeinschaft mit Gott ist die beste Gemeinschaft, die wir haben können. Einsamkeit kann in dem Sinn auch ein Vorteil sein. Es kann uns zum geistlichen Nutzen dienen. Oft wollen einsame Leute ja, wie ich schon angeschnitten habe, so akzeptieren werden, wie sie sind. Ich bin eben so und so bleibe ich eben. Und wollen sich nicht ändern, sie erwarten aber von anderen Leuten, dass sie ihre Fehler und Gewohnheiten so akzeptieren. Und dann wundern sie sich, wenn sie sich dann mehr und mehr Leute abwenden. Aber vielleicht sollten wir uns die Frage stellen, sollte ich in einigen Dingen mich ändern, damit sich die Leute in meiner Gegenwart wohlfühlen. Darum ist es notwendig, uns die Frage zu stellen, warum? Warum bin ich einsam? Dann kann ich es ändern. Das war der erste Punkt. Ja, und das führt uns auch zum zweiten gleich. Der zweite Punkt, was kann jeder selbst tun, um seine Einsamkeit zu ändern oder damit umzugehen? Was kann jeder selbst tun, der in diese Lage kommt? Und Gott erwartet auch etwas von uns, was wir tun können, wenn wir uns einsam fühlen. Vorausgesetzt, wie gesagt, man muss sich nicht einsam fühlen. Und da kommt natürlich, was wir tun können, das Wichtigste zuerst. Und der erste Schritt wäre, die Beziehung zu Gott stärken. Die Beziehung zu Gott stärken. Das Alleinsein kann man auch als Gelegenheit sehen, mehr Zeit zu haben, um die Beziehung mit Gott zu stärken und dadurch geistlich auch zu wachsen. Das wäre eine Gelegenheit, ein Vorteil. In 1. Timotheus 5 können wir das sehen, schreibt Paulus an Timotheus. 1. Timotheus 5, dass es auch eine Gelegenheit sein kann, uns die Beziehung mit Gott zu stärken. 1. Timotheus 5 und in Vers 5 lese hier, das ist aber eine rechte Witwe, die allein steht, die ihre Hoffnung auf Gott setzt und beharrlich fleht und betet Tag und Nacht. Sie hatte die Möglichkeit, sie war allein und sie hat die Möglichkeit, hier sich ihre Zeit für Gott mehr zu widmen. Jesus sagte seinen Jüngern, dass die Zeit kommen würde, wo sie ihn alle allein lassen würden. Aber er sagt, ich bin nicht allein. Und auch das, wenn wir als Christen uns alleine fühlen, wir sind nicht wirklich allein, denn Jesus sagt in Johannes 16, 32, ich zitiere Sie brauchen es nicht aufschlagen, ich zitiere es Ihnen. Siehe, sagt Jesus zu seinen Jüngern, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet, ein jeder in das Seine, das war kurz vor seiner Kreuzigung, und mich allein lasst. Und mich allein lasst, aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Sein himmlischer Vater ist bei mir. Und das können auch wir sagen. Wir sind nicht wirklich allein. Gott wird uns helfen und er kann uns mit Freude und mit Frieden erfüllen durch seinen Heiligen Geist. Es sind Früchte des Geistes, wie wir wissen. Der erste ist Liebe, zweite Frieden und Freude, Freude und Frieden. Ja? Und wir können Gott bitten, hilf mir, Freude und Frieden zu haben. Und es wird so sein. Nun, im Psalm 25 zeigt uns, dass auch David, ja, ein Mann nach Gottes Herzen, zeitweise sich einsam fühlte und hat seine Gefühle aufgeschrieben, wie sich ein Einsamer oft fühlt und hat Gott gebeten, ihm zu helfen. Im Psalm 25 und in Vers 16. Psalm 25 und in Vers 16. Interessant, wie er es hier ausdrückt, wie David in diesem Psalm es ausdrückt. Psalm 25 und in Vers 16. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, ich bin einsam und elend. In anderer Übersetzung heißt es niedergeschlagen. Ja, ich bin niedergeschlagen, das Wort elend. Und man fühlt sich entmutigt und niedergeschlagen, wenn man einsam ist. Ja, warum? Weil die Begeisterung für das Leben fehlt. Wenn man einsam und niedergeschlagen ist, fehlt einem die Begeisterung für das Leben. Und wenn man eine Definition für Einsamkeit haben kann, ich habe das vor kurzem gelesen, Definition für Einsamkeit, es ist der Schmerz von emotionaler und gesellschaftlicher Isolation. Wenn einer allein ist und er weiß nicht, fühlt sich abgeschnitten von der Welt, dann kann er diesen Schmerz empfinden von emotionaler und gesellschaftlicher Isolation. Aber ein seelisch gesunder Mensch hat ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl. Er möchte nicht als Einsiedler irgendwo sein. Auch Apostel Paulus hat die Erfahrung gemacht. In 2. Timotheus 4, Vers 16 bis 17. 2. Timotheus 4, Vers 16 bis 17. Und wir lesen hier, 2. Timotheus 16, 4, Vers 16 bis 17. Bei meinem ersten Verhör stand mir niemand bei, sondern sie verließen mich alle. Auch er fühlte sich einsam. Es sei ihnen nicht zugerechnet, schreibt Paulus. Es sei ihnen nicht zugerechnet. Der Herr aber stand mir bei, und hier wiederum, Paulus weist hin auf den Herrn, der bei ihm war. So wie damals bei Jesus Christus, da bin ich allein, der Vater ist bei mir. Es sei ihnen nicht zugerechnet, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde und alle Heiden sie hörten, so wurde ich erlöst aus der Rachen des Löwen. Das wäre der eine Schritt, dass wir uns zu Gott nahen. Das ist das erste. Der zweite Schritt, was wir selbst tun können, ist Eigeninitiative entwickeln. Nicht sagen, okay, ich fühle mich jetzt einsam und ja, dann bleibt es eben so, sondern auch wir werden gefordert, etwas zu tun. Lassen wir uns nicht entmutigen und halten wir Ausschau, ob es einen Menschen gibt, der vielleicht auch in derselben Situation ist und auch Hilfe braucht. In Johannes 15 und in Vers 13, ich zitiere es, brauchen Sie nicht unbedingt aufschlagen, wo es steht, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Ja, wenn wir Zeit opfern für andere Menschen, wenn wir Ausschau halten und sehen, oh, dem Menschen, der geht es auch nicht so gut, der fühlt sich auch allein. Und ich kenne viele Leute auch hier bei uns, die das machen, die sich um andere kümmern. Natürlich, Einsamkeit und Entmutigung gehen oft Hand in Hand. Ja, meistens ist man, wenn man einsam ist, auch entmutigt. Aber eines, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, müssen wir erkennen. Alleinsein bedeutet nicht immer einsam zu sein. Und einsam zu sein bedeutet nicht immer alleine zu sein. Man kann unter einer großen Menschenmenge auch einsam sein. Nur mit anderen Menschen zusammen, beisammen sein, wäre nicht die Antwort für die Lösung von Einsamkeit. Wir haben riesige Städte hier in Deutschland und auch in der ganzen Welt, wo ein Haus neben dem anderen steht, eine Wohnung neben der anderen. Und trotzdem nimmt die Zahl der einsamen Menschen immer mehr zu. Immerhin, wenn man jetzt, wie ich gesagt habe, 46% ja, leben allein, ist eine ganze Menge. Und einsame Menschen gehen nicht nur in ein Restaurant oder in eine Bar, um einen Drink zu nehmen, sondern auch, um ihrer Einsamkeit zu entfliehen. Ja, sie gehen wohin, wo Menschen sind, damit sie, manche gehen einkaufen, nur damit sie unter Menschen sind. Eine alte Dame erwähnte einmal zu mir, dass sie oft das Radio anstellt, nur um eine menschliche Stimme zu hören. Alleinstehende Menschen spüren besonders die Einsamkeit, oft wenn sie nach Hause kommen, nachdem sie mit anderen Menschen beisammen waren und sie dann allein sind in ihrer Wohnung. Warum sagt Gott selbst bei der Erschaffung der Menschen am Anfang 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist? Weil Gott uns als Gemeinschaftswesen geschaffen hat. Er möchte nicht, dass wir allein sind. Und wenn wir in der Situation sind, wo wir nichts dafür können, wenn der Tod des Ehepartners zum Beispiel, da können wir nichts dafür, aber trotzdem, wir können uns Gott nahen, wie ich gesagt habe. Wie befreie ich mich aus einer Einsamkeit, aus dieser Situation? Um Einsamkeit zu überwinden, ist es unbedingt notwendig, sich nicht nur mit der eigenen Situation zu befassen, sondern auch auf unsere Umgebung zu schauen, auf Menschen, mit denen wir Kontakt haben. In Philipper 2, die Verse 3 bis 4, hier schreibt Paulus an die Philipper, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was den anderen dient. Die Bibel betont immer wieder, dass wir unseren Blick von uns weg auf andere Menschen richten sollen. Und darum ist es wichtig, die Frage zu stellen, warum bin ich einsam? Was sind die Umstände? Kann ich das ändern? Wie gesagt, bei dem Tod des Ehepartners, da können wir wenig ändern oder wenn wir krank sind oder was immer. Aber wenn es unser Verhalten ist, das andere Menschen von uns fernhält, das kann ich ändern. Und dafür sollen wir bereit sein. Wir sollen Menschen kennenlernen oder zumindest freundlich zu ihnen sein, mit denen wir täglich zu tun haben in unserer Umgebung. Nun, die Lösung, wenn wir uns einsam fühlen, wäre auch nicht, uns auf die Suche zu machen, in der Hoffnung, einen Menschen zu finden, den wir als unseren Freund machen könnten und der dann unsere Probleme löst. Wenn wir mit dieser Denkweise vorausgehen, dann werden wir das auch nicht lösen können. Einer der besten Wege, um sich von Einsamkeit zu befreien, ist an Menschen zu denken, die auch in Schwierigkeiten, in schwierigen Umständen sind und sie zu ermutigen. Wir müssen praktisch proaktiv denken. Wenn wir negativ denken, dann ist es kein Wunder, habe ich schon erwähnt, dass sich Wer möchte schon mit einem negativen Menschen beisammen sein? Nun, was kann ich tun? Was können wir tun? Nun, ich kann einen Freund oder Bekannten anrufen. Und da haben wir auch ein gutes Beispiel in unserer Gemeinde. Herr Hilsheimer, er ruft immer die Leute an. Er sorgt sich um andere. Das weiß ich davon. Man kann eine Karte oder E-Mail schreiben. Ja, wir kennen alle die Marianne Heller-Seitz vom Laubhüttenfest. Sie hat Klavier dort gespielt. Sie schreibt immer Karten an alle möglichen Leute. Das tut sie eigentlich gern, aber sie macht das und pflegt so ihre Gemeinschaft. Und sie hat auch gesagt, ich bin zwar allein, aber ich bin nicht einsam. Wir können eine Aktivität planen, gemeinsam vielleicht essen gehen mit jemandem oder sich einer Gruppe anschließen, wo man irgendwo mithelfen kann. Aber man muss irgendwie proaktiv werden. Man muss etwas tun. Man kann nicht sagen, ja, niemand besucht mich, niemand ruft mich an. Da muss ich mich fragen, ja, warum? Warum nicht? Der Leiter einer Selbsthilfegruppe, die sich mit diesem Thema befassen, haben herausgefunden, dass die meisten einsamen Personen sich nie um andere Menschen kümmern oder Sorgen machen. Weder um deren Schwierigkeiten noch um deren Gefühle. Und Therapeuten sind sich einig, und ich zitiere, um das Problem Einsamkeit zu lösen, müssen diese Menschen lernen, andere Menschen zu helfen. Das ist die Lösung. Da kann man das ganz anders sehen. Und Gott ist ein gebender Gott, wie wir alle wissen. Er gibt uns den ganzen Segen. Und er möchte, dass wir auch so denken wie er. Gott möchte, dass wir lernen, mit Hilfe seines Heiligen Geistes, die Kontrolle über unser Leben zu bekommen, lernen, unser Leben zu kontrollieren, zu sagen, ich will das und das machen. Das erfordert, dass wir in jeder Situation, auch als Alleinstehender, unser Leben kontrollieren durch den Heiligen Geist. Geben ist seliger als nehmen. Das wissen wir auch aus dem Wort Gottes. Der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, wenn wir das aufschlagen, Apostelgeschichte 20, die Verse 33 bis 35, Apostelgeschichte 20, hier sagt Paulus, hier ist es aufgeschrieben, Apostelgeschichte 20, 33 bis 35, ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben für mich und die, die mir mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Wenn wir über Einsamkeit nachdenken, dann sehen wir, dass natürlich oft das nicht von heute auf morgen geht. Das ist keine Sofortlösung. Aber Gott erwartet von uns, dass wir eine gewisse Initiative haben, etwas, was wir selbst tun können, wenn wir uns einsam fühlen. Das führt uns zum dritten Punkt. Was ist unsere Verantwortung als Christen, als Nachfolger Jesu Christi gegenüber alleinstehenden und einsamen Menschen? Im Punkt 2 haben wir gesehen, was wir tun können, wir selbst tun können, wenn wir uns alleine, einsam fühlen. Und jetzt im Punkt 3 wollen wir sehen, was unsere Verantwortung als Christen ist gegenüber anderen einsamen Menschen. Was ist unsere Verantwortung dafür? Alle Gebote Gottes für uns Menschen haben als Fundament die Liebe. Alle Gebote, Gott ist die Liebe, wie wir wissen. Und diese Liebe hat das Wohlbefinden ihrer Mitmenschen im Sinn und ist die Basis für wahre Gemeinschaft unter den Menschen. Und natürlich, wie ich ganz am Anfang der Predigt gesagt habe, wenn sich die Menschen von Gott entfernen, ja, dann ist dieses Fundament, wird immer schwächer, dann interessiert sich keiner mehr für den Nächsten. Und das Gegenteil der Gemeinschaft ist ein Einsiedler, der nichts mit anderen Menschen zu tun haben will. Diese Menschen gibt es auch. Der kann schwer dieses Gebot erfüllen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott hat uns aber als Gemeinschaftswesen erschaffen. Gott bezeichnet es daher sogar als einen Gottesdienst, sich um Alleinstehende zu kümmern. Es ist ein Gottesdienst in Jakobus 1, eine sehr wichtige Stelle für uns. Ja, wenn wir alle Gottes Gebote halten und sagen, ja, ich bin ein, und kümmern uns aber nicht um andere Leute, was wäre das in Gottes Augen? Jakobus 1, wenn wir das lesen, Jakobus 1, die Verse 26 bis 27, hier lesen wir etwas Wunderbares. Jakobus 1, 26 bis 27, wenn jemand meint, er diene Gott und hält seine Zunge nicht im Zaum, sondern betrügt sein Herz, so ist sein Gottesdienst nichtig. Da können wir noch so weit fahren oder noch so uns bemühen, es wäre der Gottesdienst nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Ein reiner, unbefleckter Gottesdienst. Wer möchte diesen Gottesdienst nicht ausführen? Vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen. Ja, die Waisen, die Alleinstehenden und die Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst vor der Welt unbefleckt halten. Das gilt natürlich auch für Witwer, ja, nicht nur für die Witwen. Natürlich heißt das nicht, dass wir uns nur um die Witwen und Waisen kümmern, natürlich, sondern das gilt im übertragenen Sinne für alle Menschen. Besonders aber für Kranke, für Schwache, Alleinstehende und einsame Menschen. Das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Schon ein freundliches Wort, schon ein Lächeln oder ein kleines Gespräch kann die Stimmung für einen Menschen, für einen anderen Menschen, für den ganzen Tag heben. Schon ein kleines, liebes Wort. Ich möchte hier etwas vorlesen. Gespräche wirken Wunder von Dr. Ute Döser. Ist sehr interessant. Gespräche wirken Wunder, wie wir helfen können. Ich zitiere hier. Wenn wir so ein bisschen miteinander reden, fühle ich mich gleich besser, sagte mir der Zimmernachbar in der Reha-Klinik. Daran ist nichts zu rütteln. Ein kleines Gespräch kann die Stimmung für den ganzen Tag heben. Es verdrängt den Missmut, macht Laune, regt zum Nachdenken an und dazu, einander besser zu verstehen. Gespräche sind viel häufiger, als wir ahnen, Helfer in seelischer Not. Sicher sind wir vom Reden umgeben den ganzen Tag. Der Fernseher, das Radio quatscht, der Fernseher spricht, aber der Fernseher und das Radio, die hören nicht zu. Sie antworten uns nicht. Wir sind eigentlich allein. Das ist fast so schlimm wie ein Gespräch mit Menschen, die sich so gern selbst reden hören, die aber nie zuhören. Nichts begreifen von den Sorgen und den Zweifeln, über die wir eigentlich erzählen wollen, weil sie gar nicht zuhören. So betrachtet ist jeder von uns dem beladenen Nachbarn ein Helfer. So paradox das klingen mag, ohne Schweigen, ohne Zuhören entsteht auch kein Gespräch. Ich muss dem anderen zuhören. Gespräch ist Leben. Versuchen Sie mal im Bus oder im Zug, den Nachbarn in ein Gespräch zu ziehen. Versuchen wir es. Vielleicht die Verkäuferin im Laden oder was immer, vielleicht hat sie Probleme in ihrer eigenen Familie zu Hause, wir wissen es nicht. Vielleicht ein Lächeln nur kann schon genügen. Gott sagt uns in seinem Wort der Bibel, was ihr einem anderen Menschen Gutes tut, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Wenn wir Gott etwas Gutes tun wollen, wenn wir Christen etwas Gutes tun wollen, dann tun wir etwas anderen Menschen zugute. Lesen wir die Schriftstelle in Matthäus 25. Matthäus 25. Und wir sehen, und in Vers 31, und wir sehen, dass der Zusammenhang zeigt uns, dass Jesus es mit seiner Wiederkunft verbindet. Matthäus 25 und in Vers 31. Matthäus 25, Vers 31. Und wir sehen hier, wir lesen hier, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, es geht hier darum, und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Lesen wir weiter in Vers 34 bis 40. Da wird dann der König sagen zu denen, zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn, was haben diese Menschen gemacht? Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt zu mir und habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, weil für diese Menschen ist das selbstverständlich geworden. Sie haben ihren Mitmenschen geholfen. Und der König wird antworten zu ihnen und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Jesus sagt, den Geringsten, nicht den Reichsten, sondern den Geringsten. Wir wenden uns oft zu den Berühmtesten zu den Reichen zu. Die Kleinen, die so daneben sind, ja, die sind nicht so wichtig. Aber gerade Jesus sagt gerade das Gegenteil. Den Geringsten. Jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und jeder Mensch hat das Potenzial, ein Sohn und eine Tochter Gottes zu werden. Jeder Mensch. Und dafür sollen wir jeden Menschen respektieren und ihnen helfen. Wie kann man einsame Menschen ermutigen in ihrer Situation? Paulus zeigt uns einen Weg in Römer 12. Römer 12, die Verse 10 bis 15. Hier sehen wir, wie wir ein Weg zumindest, vielleicht nicht der einzige Weg, aber ein wirkungsvoller Weg, um anderen Menschen in ihrer Einsamkeit oder in dem Alleinsein zu helfen. In Römer 12, die Verse 10 bis 15, und ich lese aus der Guten Nachricht Übersetzung. Römer 12, 10, Verse 10 bis 15. Liebet einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, dient in allem Christus dem Herrn, seid fröhlich als Menschen in der Hoffnung, bleibt standhaft in aller Bedrängnis, lasst nicht nach im Gebet, sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifern in der Gastfreundschaft, wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Und hier ein wunderbarer Satz zum Schluss. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Freut euch mit denen, die Freude haben, weint mit denen, die weinen. Und was zeigt das uns? Was zeigt uns Paulus hier? Es zeigt uns, dass wir einfühlsam sein sollen. Einfühlsam in die andere Situation der anderen Menschen. Besonders mit den Weinenden oder Einsamen. Und dadurch können wir ihnen am meisten helfen. Sich in den anderen hineinzuversetzen, in seine Schuhe, was er macht, wie es ihm geht, ist von entscheidender Wichtigkeit in der Beziehung zu anderen Menschen. Ist von entscheidender Wichtigkeit, ob das im Beruf ist, in der Ehe, mit Kindern, mit Freunden, in der Familie, egal wo. Das Einfühlungsvermögen ist von äußerster Wichtigkeit. Die Art, wie sich jemand bedankt, kann uns, je nachdem wie wir eingestellt sind, kann auf uns ablehnend oder anerkennend wirken. Ja? Oder gönnerhaft, was ich dir gegeben habe. Ja? Da musst du dankbar sein. Das kommt darauf an, wie wir uns fühlen. Psychologen haben erkannt, dass Einfühlungsvermögen wichtiger im Leben ist als Intelligenz. Vielleicht haben wir das nicht gedacht, aber die Psychologen sagen das selber. Und ich habe hier auch einen Artikel, auf dem ich was vorlesen möchte. Nicht alles, aber es ist ein sehr interessanter Artikel. Wichtiger als Intelligenz von Daniel Goleman und als Untersatz: Einfühlungsvermögen und Motivation entscheiden über den Erfolg im Leben. Und ich lese da einiges vor. Es war an einem schwülwarmen Nachmittag in New York, einem jener Tage, in denen man sich unbehaglich fühlt. Ich war unterwegs zu meinem Hotel und als ich in einen Bus stieg, begrüßte mich der Fahrer, ein Mann mittleren Alters, mit einem breiten Lachen. Schönen guten Tag, wie geht's denn? Mit diesen Worten begrüßte er jeden Fahrgast. Und während wir den Stau im Zentrum von New York nach und nach hinter uns ließen, gab uns der Fahrer eine Menge praktischer Tipps und Hinweise. In dem Warenhaus dort finde gerade eine tolle Sonderverkauf statt, in diesem Museum eine herrliche Ausstellung. Ob wir schon von dem Film gehört haben, der eben eine Straße weiter angelaufen ist. Nun, wenn die Leute ausstiegen, waren sie wie ausgewechselt. Als der Fahrer ihnen dann nachrief, noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen, dankte er jeden mit einem Lächeln. Die Erinnerung daran blieb in mir fast 20 Jahre lang wach. Gewiss hatte der Busfahrer bei seiner Arbeit Erfolg. Ganz anders Jason Jason, ein Spitzenabsolvent einer Schule in Florida, der unbedingt einen Studienplatz in der medizinischen Fakultät der Harvard-Universität bekommen wollte. Als sein Physiklehrer ihm in einer Prüfung nur 80 von 100 Punkten gab, sah der Schüler seinen Wunschtraum in Gefahr. Mit einem Schlachtermesser griff er den Lehrer an und verletzte ihn am Schlüsselbein. Wie kann es passieren, dass jemand, der offensichtlich nicht dumm ist, so irrational reagiert? Ein hoher Intelligenzquotient ist keine Gewähr dafür, dass jemand es im Leben zu etwas bringt. Die Psychologen sind sich darüber einig, dass der Intelligenzquotient lediglich zu etwa 20% an dem beteiligt ist, was über einen späteren Erfolg entscheidet. Zu 80% sind es andere Eigenschaften, darunter das, was ich als emotionale Intelligenz bezeichnen würde, ja, das Einfühlungsvermögen. Zitat Ende. Einfühlungsvermögen und Motivation entscheiden über den Erfolg im Leben, mehr als wie ja, Intelligenz. Wir haben auch eine Verantwortung für unsere einsamen und alleinstehenden Mitmenschen, nicht nur in der Gemeinde, sondern allen Menschen gegenüber. Natürlich zuerst an den Glaubensbrüdern, das sehen wir in Galater 6, ja, dass wir uns untereinander, wenn wir sehen, dass jemand entmutigt ist, wir haben ja unsere Gebetsbitten, die Bekanntmachungen, dass wir einander denken sollen, eine Karte schreiben, ich glaube, dass wir das machen in den Gemeinden überall. Und Sie glauben nicht, wie wunderbar und ermutigend das ist für diese Menschen, die eine Karte bekommen, wo alle unterschrieben haben, wo die wissen, diese alle haben für mich gebetet und haben mir und mich unterstützt in meiner Situation. Kostet nicht viel, ja, ein Lächeln. In Galater 6, wenn wir das aufschlagen, können wir das sehen. Galater 6, die Verse 9 bis 10, und ich lese aus der Guten Nachricht Bibel. Galater 6, Vers 9 bis 10. Deshalb werdet nicht müde zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten, was wir vorhin gelesen haben in Matthäus 25. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun, besonders aber unseren Brüdern und Schwestern im Glauben. Na klar. Was schreibt Paulus, was wir von Gott ernten werden? Er schreibt hier, wir werden das ernten. Und in Vers 7 von Galater 6, wenn wir hier zurückgehen zu Vers 7, ist auch etwas, was Gott uns sagt, irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Denn was der Mensch sät, wird er ernten. Ja, wie wir handeln in unserem Leben, wenn wir unsere Mitmenschen gut behandeln, wenn wir sie ermutigen, wird Gott auch dafür sorgen, dass auch wir ermutigt werden, wenn wir vielleicht krank sind, wenn wir allein sind. Gott wird dafür sorgen. Wir haben von Gott eine Verantwortung bekommen gegenüber alleinstehenden und einsamen Menschen. Dem können wir nicht entfliehen. Das führt uns zum nächsten Punkt, Einsamkeit oder Alleinsein aus der Sicht Gottes. Aus der Sicht Gottes. Was tut Gott für alleinstehende und einsame Menschen? Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass Gott uns selbst etwas sehr Ermutigendes versprochen hat. Ist eine Lieblingsstelle von mir und daran sollten wir immer denken. Ja? In Hebräer 13. Wenn wir in Hebräer 13 aufschlagen, die Verse 5 bis 6, und ich lese diesmal aus der Schlachterbibel. Hebräer 13, die Verse 5 bis 6. Euer Lebenswandel sei frei von Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Denn er selbst sagt, hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben, andere Übersetzung heißt nicht verlassen, und dich niemals verlassen. Ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Ich will dich niemals im Stich lassen, egal in welcher Situation du bist. Das ist, was Gott uns verspricht. Egal, wie unser Leben ausschaut, ob wir allein sind, ob wir krank sind, ob wir unterwegs sind, Gott hat gesagt, ich will dich niemals verlassen. Und ich lese weiter hier. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun könnte. Geschwister, was kann ein Christ, was kann jemand von uns mehr ermutigen, als wie wenn man sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mit mir, der Herr ist mein Hirte. Es gibt nichts Ermutigeres, egal in welcher Situation man ist. Und je mehr wir uns zu Gott nahen und eine feste und tiefe Beziehung zu Gott, dem Vater und Jesus Christus aufbauen, umso näher und tiefer wird auch unsere Beziehung und Gemeinschaft zu anderen Gläubigen sein. Logischerweise, was wir jetzt gehört haben. Ja, sie wird hier auch enger sein dafür. Gott hat für jeden von uns einen Plan, was er mit uns vorhat. Was er mit uns vorhat in der Welt von morgen. Und warum er uns so ausbildet, warum wir bestimmte Dinge durchgehen, Dinge, die in unserem Leben geschehen. Und er schaut auf uns, wie wir damit umgehen. Wie Eltern, die ihren Kindern ein Spielzeug geben, vielleicht, und dann sehen, wie geht er damit um? Wie geht das Kind damit um? Schmeißt es in die Ecke oder spielt es liebevoll mit dem Spielzeug? Und wenn wir durch eine Prüfung oder eine Situation in unserem Leben durchgehen, dann schaut auch Gott auch auf uns und sagt, wie geht er jetzt damit um? Damit, oder sie, oder er. Und manchmal ist es notwendig, auf Gott zu warten. Ja? Auf Gott zu warten. Auf Gottes Zeitplan für uns zu warten. In 1. Petrus 5, die Verse 6 bis 7, schreibt hier der Apostel Petrus, 1. Petrus 5, Verse 6 bis 7, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er uns erhöhe zu seiner Zeit, nicht zu unserer Zeit, sondern zu seiner Zeit erhöhe und alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wunderbarer Satz. Haben Sie Sorgen? Jetzt wissen Sie, wo Sie abladen können. Er sorgt für uns. Und eins ist sicher, keine unserer Sorgen ist für Gott zu groß. Keine unserer Situationen, in der wir auch sind, ist für Gott zu schwer oder zu groß oder was er nicht schaffen könnte. Das erfordert natürlich Glauben. Aber bedenken wir, es ist auch ein Versprechen Gottes. Und das Wort Gottes kann nicht gebrochen werden, wie es an anderer Stelle steht. Gott weiß am besten, was wir uns gebrauchen möchte. Und auch zu welcher Zeit. Und weil er jeden Tag weiß und er uns beobachtet und er weiß, wie er uns in seinen Plan passt. Natürlich gibt es im Leben immer wieder Situationen, wo wir uns wünschen würden, dass Gott sofort eingreift. Das ist klar. Besonders in einer schwierigen Lage. Das ist jedem Menschen so ergangen und wird so in der Zukunft auch so sein. David schrieb in den Psalmen seine Gefühle auf. Und wir werden einige Verse in den Psalmen lesen, wo er seine Gefühle aufschreibt, als er in einer schwierigen Situation war. Im Psalm 34 zuerst. Im Psalm 34, wenn Sie das aufschlagen, wir werden einiges lesen in den Psalmen. Psalm 34 und in Vers 5. Und David war ein Mann nach Gottes Herzen. Das können wir auch werden. Psalm 34, Vers 5. Und als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht oder Ängsten, aus meiner Situation. Aus aller meiner Furcht, nicht nur aus irgendeinem Teil davon. Dann ein weiterer ermutigender Vers im Psalm 34 und in Vers 8. Psalm 34 und in Vers 8. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Ja, wenn wir vor Gott Ehrfurcht haben, wenn wir ihn lieben, wenn wir ihm dadurch zeigen, dass wir seine Gebote halten, ihm seine Liebe dadurch zeigen, dann können wir, dann passt der Vers auch zu uns. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten. Wir sehen das auch in einem anderen Psalm, im Psalm 91 und in Vers 11. Psalm 91 und in Vers 11. Hier sehen wir, jetzt lesen wir im Psalm 91 und in Vers 11. Denn er, Gott, denn er hat seinen Engeln befohlen, er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ein wunderbarer Vers, das mich immer an eine Geschichte erinnert, die Sie wahrscheinlich, einige von Ihnen auf jeden Fall kennen, aber es kann, glaube ich, einige von Ihnen kennen sie nicht. Der Autor ist unbekannt. Ich habe diese Geschichte sogar, hat mir jemand geschenkt, einrahmen lassen. Und die Geschichte Spuren im Sand. Ja, wie es hier steht in dem Psalm 91, ja, dass er dich auf Händen tragen wird. Und diese Geschichte sagt es wirklich deutlich aus. Und einige werden vielleicht die Geschichte nicht kennen. Spuren im Sand. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich ging mit Gott an einem Strand entlang. Am Himmel erschienen Streiflichter gleich, Bilder aus meinem Leben. Bei jedem Bild sah ich Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Nachdem das letzte Bild vorübergegangen war, blickte ich zurück und stellte fest, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das enttäuschte mich zutiefst. Ich fragte Gott danach, mein Gott, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, mich auf allen Wegen zu begleiten. Aber in den schwersten Zeiten meines Lebens sehe ich nur eine Spur im Sand. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am nötigsten brauchte? Gott nahm mich bei der Hand und antwortete mir, mein liebes Kind, ich habe dich lieb und werde dich nie verlassen. In den schweren Zeiten des Lebens, der Not und Trauer, dort, wo du nur eine Spur siehst, das war die Zeit, wo ich dich getragen habe. So wie es hier im Psalm 91 steht. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind, da sollten wir daran denken. Gerade in den schwierigen Zeiten ist Gott am nächsten bei uns. So sieht Gott unsere Einsamkeit aus seiner Sicht. Gott wird für alles sorgen, was wir brauchen. Gott hat uns keinen Reichtum versprochen. Das hat er nicht. Sondern er gibt uns alles, was wir brauchen, wenn wir Gott fürchten und seine Gebote halten. Natürlich. Im Psalm 37 und in Vers 35, Psalm 37, auch eine sehr ermutigende Stelle, Psalm 37, Vers 25, und hier steht, ich bin jung gewesen und alt geworden und habe noch nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Das war die Erfahrung, die David gemacht hatte, als er diesen Psalm schrieb. Und Gott hat das in die Bibel, in seinem Wort aufgenommen, als ein Versprechen. Als ein Versprechen. Und manchmal ist es notwendig, auf Gott zu warten. Geduldig zu sein und auf Gott zu warten. Das fördert natürlich unseren Glauben an Gott und seine Versprechen. Wir sind hier im Psalm 37, schauen wir mal die Verse 5 bis 7. Psalm 37, die Verse 5 bis 7. Hier lesen wir, Psalm 37, 5 bis 7. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Sei stille dem Herrn, meckere nicht. Nicht, dass wir murren und meckern, sondern sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt und Gott nicht gehorcht. Ja, Geschwister, manchmal ist es notwendig, im Gebet auf Gott zu warten. Und manchmal kann es länger dauern, als wir das uns vielleicht vorstellen können. Hier wollen wir noch im Psalm was lesen. Gehen wir zurück zu Psalm 34. Zurück zu Psalm 34, die Verse 16 bis 20. Eine sehr ermutigende Stelle. Psalm 34, 16 bis 20. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Gott hört unser Gebet. Ist nicht so, dass er das überhört. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, denn dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus aller Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Aber aus all dem, aus all diesen Dingen. Wenn wir uns einsam fühlen, dann fühlen wir uns auch manchmal wie zerbrochen, ja, unser Gemüt wie zerschlagen, wie es hier steht. Aber gerade in schwierigen Zeiten lässt uns Gott nicht hängen und lässt uns besonders seine Nähe spüren. Das lesen wir im Psalm 68, auch eine bekannte Schriftstelle. Psalm 68, 6 bis 7. Psalm 68, eine sehr ermutigende Stelle. Besonders wenn man alt wird, älter wird und man fühlt, dass die Kräfte nachlassen, ja, wo es nicht mehr so schnell aus dem Bett am Morgen geht, wie man das gewohnt ist, wie früher. Hier lesen wir, Psalm 68, 6 bis 7, ein Vater der Weisen, also der Einsamen, die allein sind, und ein Helfer der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Ein Gott, der die Einsamen, die alleine sind, nach Hause bringt. Das ist ein Versprechen. Der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe, aber die Abtrünnigen lässt er bleiben im dürren Lande. Ja, Gott, der die alleine wohnen, manchmal geht es ja nicht anders, allein nach Hause bringt. Und ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, was wir im College hat, das Herr Dr. Höhe erwählt, wo eine junge Frau, die hat im Krankenhaus gearbeitet, alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, konnte nur die Nachtschicht machen, weil sie ja die Kinder am Tag versorgen musste und musste immer durch einen Park hindurchgehen am Abend, ganz allein. Und auf einmal in dem Park war jemand, der eine Frau vergewaltigt hat. Und die Polizei hat das bekannt gemacht. Sie hatte aber keinen anderen Ausweg. Es ging nicht anders. Sie musste, wenn sie nach Hause ging, durch diesen Park hindurch. Sie hatte kein Auto, keine andere Möglichkeit. Finanzielle Möglichkeit war auch nicht da. Und sie ging immer da durch. Und der Mann wurde gefasst damals. Und die Polizei, die hat das gewusst, auch von der Frau, sie hat das der Polizei erwähnt. Und die haben den Mann gefragt, ja, haben Sie die Frau da nicht gesehen? Und ich gesagt, ja, die Frau, die habe ich auch gesehen. Aber die hatte immer zwei starke Männer neben ihr. Gott, ein Gott, der die Einsamen, die Alleinstehenden nach Hause bringt. Auf irgendeiner Weise. Waren bestimmt eben Engeln. So sieht Gott seine Kinder, wenn sie einsam sind. Er sorgt für sie, wie die Eltern für ihre Kinder sorgen. So sieht Gott die Einsamkeit jener Menschen, die ihm vertrauen und an sein Wort glauben. Und es ist ihm nicht egal, wie sie sich fühlen und wie sie darunter leiden. Aber er weiß auch, er hat das ganze Leben von uns im Sinn, auch unser ewiges Leben. Er weiß, warum wir ausgebildet werden in dieser Zeit und auf welche Weise. Ja, wir haben vier Bereiche, sind wir eingegangen heute, wie wir mit Einsamkeit umgehen können. Wir müssen natürlich uns zuerst die Frage stellen, warum bin ich einsam, um diese Dinge anzugehen? Was können wir tun? Und was selbst tun, wenn wir einsam sind? Und als dritten Punkt, was können wir als Christen tun, um andere Menschen, die in dieser Situation sind, zu helfen? Und was tut Gott? Was tut Gott für Alleinstehenden? Und das Alleinsein kann für viele Menschen schon ein schlimmes Schicksal sein. In unserer Gesellschaft, wie ich am Anfang gesagt habe, ist die Tendenz steigend. Und es wird immer mehr zu einem Problem unter uns Menschen. Es darf uns nicht egal sein, wenn sich Menschen in dieser Lage befinden. Seien wir dazu bereit, zu helfen, wenn wir sehen, dass jemand Hilfe braucht. Wenn jemand allein ist und wir können ihm mit einem Wort, mit einem Lächeln helfen. Gott sieht die Einsamkeit jener Menschen, die ihm vertrauen und an sein Wort glauben. Und es ist ihm nicht egal, wie sie sich fühlen. Er hilft ihnen. Und wir sollten darum bitten, dass Gott uns hilft. Gott sieht aber auch, was wir tun als Christen oder nicht tun für einsame Menschen. Und das sollten wir auch niemals vergessen.